Herzlich willkommen, alle, die hier sind, herzlich willkommen, die auch über Livestream dabei sind und zuhören. Es ist eine große Freude, immer wieder zusammen zu sein, um Gott die Ehre zu geben, um von ihm zu hören und ihn dankend in uns wirken zu lassen. Die meisten oder alle sind wahrscheinlich über die Straße irgendwie heute hierher gekommen und stellen wir uns einen Straßenverkehr vor, ohne Verkehrsregeln, ohne Ordnungen. Jeder Verkehrsteilnehmer fährt auf seiner Seite, wo er möchte. Er fährt mit seiner beliebigen Geschwindigkeit. Er fährt in seine beliebige Richtung nach seinen eigenen Regeln. Das Ergebnis, es würde etwas chaotisch zugehen. Es würde zu einer ziemlichen Selbstgefährdung kommen. Es würden andere Verkehrsteilnehmer gefährdet werden. Es würde keine Strafen geben, weil es ja auch keine Regeln gibt. Und herauskommen würde vermutlich, dass sich allalong der Stärkste durchsetzen wird. Der mit dem Panzer unterwegs ist, der wird wahrscheinlich das Vorrecht erringen. Was ist die Lösung dieses Problems? Eine Lösung ist, eine Ordnung einzuführen für das Miteinander. Eine Regel einzuführen, eine gute Regel. Und Gott sei Dank gibt es bei uns die StVO, die Straßenverkehrsordnung, als so eine Regel, die man in der Fahrschule lernt, die man schon als Kind beigebracht bekommt. Was lernen wir aus dem Beispiel? Ordnungen sind für das Miteinander nützlich, gut und wichtig. Ordnungen schützen Menschen, Tiere, die Umwelt. Ordnung ehren den Verfasser, vor allem wenn sie gut sind. Und der Verfasser freut sich, wenn er oder die Verfasser, wenn sie Ordnungen aufstellen und die Menschen sich danach richten und es funktioniert dann. Ordnungen schränken aber auch ein. Ich muss mich ein Stück zurücknehmen. Und Ordnungen setzen auch voraus das Vertrauen in diese Ordnung. Unser Verkehr funktioniert nur, weil wir nach dem Vertrauensgrundsatz unterwegs sind, dass alle sich danach richten, nach dieser Ordnung. Insofern ist es so, dass es im Laufe der Zeit jetzt natürlich sehr viele Gesetze und Verordnungen gegeben hat oder gibt, die einfach gut sind, wenn man sie betrachtet. Dass es ein Jugendschutzgesetz gibt, ist gut. Dass es ein Mutterschutzgesetz gibt, ist gut. Dass es ein Arbeitnehmerschutzgesetz gibt, ist gut. Dass es ein Luftfahrtsregelung, ein Luftfahrtsgesetz gibt und was alles mehr. Das ist prinzipiell absolut gut. Unser Blick auf Ordnungen, Gesetze, Regelungen wird oft von unten her unangenehm mit Einschränkungen, Restriktionen, Verboten verbunden. Und es kann sehr leicht sein, dass wir das Übergeordnete, das Gute, das von Ordnungen ausgeht, übersehen, beziehungsweise aus den Augen verlieren. Und mit unserer Sicht auf Gottes gute Ordnungen ist es ähnlich. Wir sehen vielleicht die Restriktionen, wo man etwas einhalten soll, wo das verboten ist, das verboten ist. Aber wir sehen vielleicht zu wenig die guten Ordnungen Gottes. Und gerade der Kolosserbrief beschreibt uns auch gute Ordnungen Gottes, in die wir heute tiefer eintauchen werden. Der Kolosserbrief ist, wie wir schon mehrfach gehört haben, an Christen geschrieben, an Gläubige, an Heilige. Das erste und das zweite Kapitel des Kolosserbriefes ist voll davon. Für die, die das nicht so mitverfolgt haben bisher, ich möchte nur kurz aufskizzieren, wer ist eigentlich ein Christ? Ich möchte hier vier Punkte aufskizzieren und uns mit hineinnehmen in diese vier Punkte. Er muss begriffen haben, wie sündig, wie verloren, wie nackt und wie blind er vor Gott steht. Zweiter Punkt, er muss zugeben, dass er weder durch seinen guten Charakter noch durch seine guten Werke etwas an dieser Situation ändern kann. Der dritte Punkt, er muss glauben, dass der Herr Jesus Christus am Kreuz an seiner Statt starb. Und der vierte Punkt, er muss sich bewusst dazu entschließen, sein ganzes Vertrauen allein auf Jesus Christus zu setzen und ihn als seinen Herrn und Meister anzuerkennen. An solche Gläubige, an Christen, ist dieser Brief der Kolosser geschrieben. Und dieser Brief gilt nicht nur für die Kolosser, sondern er gilt für alle Christen. Er gilt auch für uns hier und heute. Und wenn du diese Schritte, wie sie hier aufgelistet sind, noch nicht nachvollziehen kannst, oder wenn du dir mit dem einen oder anderen Punkt hier wirklich schwer tust und somit auch noch nicht Christ bist, dann lass den heutigen Gottesdienst und das Anschließende auch nicht an dir vorbeigehen, sondern versuch mal ins Gespräch zu kommen, versuchen wir zu reden über die Punkte, wo du da vielleicht noch hängst. Nachdem der Brief an Christen geschrieben ist, ist es so, dass es für Christen, für ihr Christsein auch einen Auftrag gibt. Der Auftrag ist nun, als Christ zu leben. 1. Thessalonicher 4 sagt, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass wir leben als Christen. Und dazu haben wir am Sonntag vor 14 Tagen von Uli schon eine Predigt gehört, was es heißt, als Christ zu leben. Und da setzen wir heute fort. Es geht um drei ganz konkrete Bereiche, in denen wir als Christen leben dürfen. Und die meisten von uns, denke ich mir, sind in irgendeiner Weise davon betroffen. Wir schauen uns heute Gottes gute Ordnungen für das Miteinander in der Ehe, in der Familie und in der Arbeit an. Ich lese den Text aus Kolosser 3, vom Vers 18 beginnend. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt im Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herrn in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens, als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet. Denn ihr dient Christus, dem Herrn. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, geht gerecht mit euren Sklaven um und behandelt sie fair. Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn habt und dieser Herr ist im Himmel. Wir schauen uns die erste Ordnung an, Gottes gute Ordnungen für das Miteinander in der Ehe. Ein Miteinander setzt Beteiligte voraus. Und wir wissen, es gibt Ehemänner und Ehefrauen. Der Text sagt uns in Kolosser 3,18, er spricht sowohl Frauen als auch Männer an: Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt, im Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Diese Anweisungen der Schrift zu folgen, würde vermutlich viele Eheprobleme verschwinden lassen. Und die Ehen werden vielleicht oder ziemlich sicher glücklicher. Ich hatte mit Brigitte letzte Woche Unstimmigkeiten. Es ist nicht einfach gewesen, diese Unstimmigkeiten auszuhalten. Und es ist auch in dieser Situation dann nicht einfach, auch auf diesen Text zu schauen und diesen Text in mir wirksam werden zu lassen. Aber so ist es. Wir straucheln, wir machen es oft nicht perfekt und können es auch oft nicht, aber trotzdem stehen diese Ordnungen. Für Ehefrauen ist jetzt dieser erste Teil, Kolosser 3,18. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt im Herrn. Diese Zuweisung, die kommt vom Herrn. Diese Zuweisung ist keine menschliche Schikane. Diese Zuweisung ist keine Anordnung der Männer an die Frauen. Nein, diese Zuweisung der Unterordnung kommt vom Herrn. Die Unterordnung sollte somit von Seite der Frauen aus freiwillig passieren, wie es sich dem Herrn gebührt oder wie es sich dem Herrn geziemt, wie es in unterschiedlichen Übersetzungen heißt. Diese Unterordnung, die hat eine zutiefst geistliche Komponente, weil es der Wille Gottes ist. Es ist ein bewusstes Hineinstellen in und unter den Willen Gottes, unter Gottes Ordnungen. Und Gottes Ordnungen sind gut und Gottes Ordnungen, wenn wir sie einhalten, ehren Gott. Und es geht hier bei dieser Stelle gar nicht um Wertigkeit von Mann und Frau und um Wertschätzung von Mann und Frau, dass es hier große Unterschiede gäbe. Nein, jeder, der meint, dass das so etwas wäre, ist gut beraten, sich einmal Römer 16, die ganzen Grußbotschaften durchzulesen. Da kommen Männer und Frauen vor. Beide. Da gibt's keine unterschiedliche Wertung, keine unterschiedliche Wertschätzung. Bitte das einmal nachzulesen. Es geht hier vielmehr um die Erfüllung des Willens Gottes und es geht um seine Ehre und um unser Gutes. Es braucht Regelungen. Bei dieser Ordnung Gottes geht es aber auch um einen zusätzlichen Zweck, den wir aus 1. Petrus 3 herauslesen können. Der zusätzliche Zweck ist, dass es ein Zeugnis ist der Frau, wie wir hier lesen werden. Ebenso, ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter, damit, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden mögen, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Der Wandel der Frau ist sehr wichtig. Und der Wandel der Frau macht etwas aus. Durch den Wandel der Frau können Männer für den Glauben gewonnen werden. So heißt es hier. Auch das Unterordnen ihrem Mann gegenüber aus dem Glauben heraus, dem Herrn gemäß, kann somit ein Zeugnis sein und ist ein Zeugnis auch für den Herrn. Ein weiterer Zweck der Unterordnung ist, dass das Wort Gottes nicht verlästert werde. Wie wir in Titus 2,4 lesen, damit sie, unter dem sie sind die älteren Frauen gemeint, damit sie, die älteren Frauen, die jüngeren Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig, den eigenen Männern untergeordnet zu sein. Warum? Damit das Wort Gottes nicht vernachlässigt werde. Wenn Christen glauben und behaupten, an Gottes Wort zu glauben, aber dem Wort Gottes nicht gehorchen, das Wort Gottes nicht in die Tat umsetzen, dann wird das Wort Gottes verunehrt. Dann wird das Wort Gottes verlästert. Die Unterordnung der Frau in Gottes Wort ist somit keine Möglichkeit, sondern es ist ein konkreter Auftrag, da sonst das Wort Gottes verlästert wird. Und der Herr hat als Zeichen der Unterordnung ein Symbol gegeben, die Kopfbedeckung, auf die ich hier jetzt nicht näher eingehen möchte. Aber Unterordnung hat natürlich auch Grenzen. Die Unterordnung ist nicht einer Beliebigkeit unterworfen. Eine Anwendung von häuslicher Gewalt den Frauen gegenüber ist ein No-Go. Der Missbrauch der körperlichen Überlegenheit den Frauen gegenüber ist ein No-Go. Wenn Handlungen gegen die Weisungen Gottes gefordert werden, von Männern an Frauen gerichtet, dann ist das ein No-Go. So viel zum Teil, der die Frauen betrifft. Wir kommen jetzt auf die Ehemänner zu sprechen. Der nächste Vers spricht davon, ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Dieses Lieben der Frau wird sogar noch spezifiziert und deutlicher dargestellt. Wir lesen in Epheser 5,25, hier heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Epheser 5 geht es weiter mit der Liebe der Männer. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Liebe Männer, hier steht, dass Christus der Maßstab ist der Liebe für uns Männer zu den Frauen. Christus liebte, Christus gab sein Leben, Christus vergoss sein Blut für uns Sünder. Wir Männer sind verpflichtet, unsere Frauen zu lieben, so wie unsere eigenen Leiber und wie Christus geliebt hat. Wer von uns würde im Falle eines Attentates vor seine Frau hinspringen und sagen, es soll mich treffen, damit du durchkommst? Wer hat so eine Liebe von uns? Und so eine Liebe steht hier vor Augen für uns Männer. Kolosser 3,19 heißt es dann weiter auch noch, ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Seid nicht bitter gegen sie. Manche Übersetzungen sagen, seid nicht erbittert gegen sie. Manche sagen, lasst eure Bitterkeit nicht an ihnen aus. Auf alle Fälle ist etwas gemeint, dass die Männer erbittert gegen ihre Frauen, dem sie nicht freien Lauf lassen sollen. Vielleicht gibt es einen Zusammenhang mit der nächsten Stelle, die im 1. Petrus aufscheint, was Männer betrifft. 1. Petrus 3,7, da heißt es, ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Schwächeres Gefäß ist ein Begriff, der ganz sicherlich einmal die Physiologie des Menschen betrifft, die Stärke. Die Männer sind stärker, die Männer sind schneller als Frauen. Das wird man auch bei noch so vielen Einflüssen nicht ändern können. Es gibt viel mehr Unterschiede zwischen Männern und Frauen, als wir erahnen. Und hier heißt es, man soll einsichtig sein. Die Männer sollen einsichtig sein. Wenn ein Ehepaar vorhat, oder sagen wir es einmal so, ein Mann vorhat, den Großglockner ersteigen zu wollen, dann ist es so, dass sich das Paar aufmacht und jetzt fahren wir nach Heiligenblut, beginnen wir einmal die ganze Tour Richtung Großglockner hinauf. Und der Mann freut sich schon so richtig, weil für ihn ist der Großglockner dann Großglockner, wenn er das Gipfelkreuz hat und wenn er in das Gipfelbuch einen Eintrag machen kann. Das ist die Vorstellung des Mannes. So, jetzt gibt's aber vor dem Gipfelkreuz schon viel Anstrengung. Und es gibt schon richtige Belastungen, auch für die Frau. Und die Frau merkt, hey, ich kann und ich mag eigentlich in Wirklichkeit nicht. Wie soll man umgehen in dieser Situation? Der Mann kann fixiert sein darauf und sagen, ja, ich will aber unbedingt hinauf. Und seine Frau wird immer mehr und mehr frustriert sein. Und sie sagt, bei der letzten Schutzhütte, Adlerhorst oder wie das heißt, wird die Frau vielleicht sagen, du Schatzi, auch wenn wir nicht hinaufgehen, ich hab dich trotzdem lieb. Wie geht der Mann um? Wie geht er um in dieser Situation? Will er die Frau in die Bitterkeit hineintreiben und sie hinaufzwingen? Oder ist er bereit zu sagen, Schatzi, ich hab dich auch lieb. Wir drehen um. Versteht ihr, was hier gemeint sein kann? Nicht bitter werden zu lassen, sondern einzugehen, einsichtig zu sein, wie es hier heißt, und ihr Ehre zu erweisen, steht sogar in diesem Text. Weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Hochinteressante Stelle, damit die Gebete nicht verhindert werden. Das Gebet wird hier als Maßstab eingesetzt. Wenn wir in einer Beziehung, in einer Gemeinschaft sind und wir können nicht mehr miteinander beten, dann ist das ein Alarmzeichen. Und daher ist es wichtig für uns, dass wir das sehen und es ernst nehmen. Ist jetzt der Bogen überspannt? Können wir noch beten miteinander? Können wir gemeinsam vor den Herrn treten? Oder will ich meine Gedanken einfach egoistisch durchziehen? Ehemänner haben die Aufgabe zu lieben, haben aber auch eine andere Aufgabe. 1. Korinther 11,3, da heißt es, Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau. Das sind keine schmerzvollen Über- und Unterordnungsbeziehungen, sondern das ist Gottes Ordnung. Wir sollen Gottes Ordnung kennen. Christus ist das Haupt des Mannes und der Mann ist das Haupt der Frau. Das Haupt hat zu versorgen, das Haupt hat zu beschützen, das Haupt hat Verantwortung zu übernehmen. Der Mann hat somit, ob er will oder nicht will, die weltliche und die geistliche Oberverantwortung. Das darf jetzt aber nicht falsch verstanden werden und wurde über die Geschichte herauf vielfach falsch verstanden in der Weise, dass man interpretiert und sagt, der Mann trägt die Verantwortung und die Frau hat die Arbeit. Bitte, völlig falsches Verständnis, völlig falsche Auslegung auch der Schrift. Wir Männer und Frauen sind verantwortlich, auch für die operativen Tätigkeiten, gar keine Frage, für den Abwasch und für die Besorgung, fürs Einkauf und was weiß ich, was alles. Also wir haben schon als Männer auch diese operative Verantwortung. Also bitte das nicht falsch zu verstehen. Aber was immer wieder auch vorkommt, dass Männer die Verantwortung nicht übernehmen. Dass Männer gerne sagen, weißt du was, das mit den Kindern und mit der Schule, das mach lieber du. Oder die geistliche Erziehung der Kinder, die biblische Geschichte vorlesen oder wie immer auch, das mach eher du. Und da müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht einen Umkehrschluss ziehen und dass die Frauen dann für diese Bereiche die eigentlichen Verantwortlichen sind, und nicht die Männer. Ihr lieben Männer, sowohl für die Ehe als auch für die Familie sind wir geistlich verantwortlich. Und alle, die da mehr hören wollen darüber, die können gerne Männerfreizeit 2023 Scott Wold nachhören und können da tiefer einsteigen in diesen Bereich. Das waren wunderbare Vorträge, die uns Männer richtig zur Verantwortung herausfordern. Gottes gute Ordnung für das Miteinander geht weiter in die Familie hinein. Wir lesen hier im Vers 20, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Wenn hier steht, ihr Kinder seid gehorsam, dann setzt das ja Anweisungen voraus. Dann muss den Kindern ja etwas gesagt werden vorher, damit sie überhaupt gehorsam sein können. Das heißt, Eltern müssen Ordnungen aufstellen für ihre Kinder, denen die Kinder dann gehorchen können. Und meine und unsere Empfehlung aus unseren bisherigen Erfahrungen ist, wenig Anordnungen, wenig Ordnungen aufzustellen, aber die 100% einzufordern. Ich kann mich, die meisten von uns wissen, dass wir Campingurlauber sind und ich kann mich an eine Situation gut erinnern. Wir wollten nach Italien fahren. Und Campingurlaub ist ja ein Urlaub, wo man ja nicht nur im Hotel oder so bedient wird, sondern wo man ja auch selbst sich einbringt und zu arbeiten hat. Und unsere Jungs sind alle schon da gewesen, die Simone noch nicht. Und wir haben gedacht, wie können wir die Kids partizipieren lassen am Urlaub im Sinne auch der Arbeit, die dort anfällt. Und wir sind dann auf die Idee gekommen und haben gesagt, liebe Jungs, wir können gern in Urlaub fahren, aber der Abwasch ist euer. Seid ihr einverstanden damit? Der Abwasch ist euer. Ihr wascht dort ab. Das ist euer Bad, den ihr zu übernehmen habt. Ja. Ja, ja, wir sind einverstanden. Hurra, wir fahren Urlaub. Ja, und wir sind mit großer Spannung auch unterwegs gewesen und haben gedacht, hoffentlich funktioniert das alles, weil jetzt müssen wir das auch einhalten. Und wir haben das auch eingehalten und wir sind meist mit anderen Familien auch unterwegs gewesen und die Kids sind zum Abwasch gegangen und haben abgewaschen. Und die Folge war, dass die anderen Eltern sehr froh waren und gesagt haben, oh, meine Kids gehen auch mit zum Abwaschen. Die nehmen auch teil an diesem Abwasch. Also so ist sogar noch etwas Gutes auch für andere Eltern entstanden. Aber ich will damit nur sagen, dass es eben wichtig ist, dass wir Kindern klare, deutliche Anweisungen geben, damit sie auch gehorchen können, die wir auch einführen sollen. Das nächste ist, frühe Prägungen erzeugt, also in Sprüche 22,6 als Beispiel steht, gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll. So wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird. Das heißt, frühe Prägung erzeugt lebenslange Gewohnheit. Und daher früh die Kinder schon prägen, auch prägen im Sinne des Beschäftigens mit dem Wort Gottes, das Wort Gottes ernst zu nehmen, nach dem Wort Gottes zu leben, das Leben mit dem Herrn und im Herrn zu einer guten Gewohnheit wird. Hier rückblickend würden wir noch einmal starten, haben wir gesagt, da würden wir mehr Gas geben in die Richtung. Da haben wir versagt, da hat es nicht optimale Verhältnisse bei uns jetzt in diesem Sinne gegeben, dass wir hier schon sehr früh geprägt haben. Aber der Herr hat es geschenkt, dass es trotzdem irgendwie gut gegangen ist. Ja? Der nächste Punkt ist, dass Kinder am Beispiel der Eltern lernen sollen zu gehorchen, wie die Eltern auch gehorchen. Wir können von den Kindern nicht erwarten und das Gehorchen einfordern, wenn wir selbst unserem Herrn gegenüber nicht gehorchen und wenn wir den Herrn nicht ernst nehmen und nicht in der Disziplinierung auch im Glauben leben. Ihr Kinder, seid gehorsam, heißt es. Es geht darum, den Gehorsam zu lernen. Warum? Weil es auch hier dem Herrn wohlgefällig ist. Weil es Gott gefällt. Gott will Ordnung und Gehorsam, weil es gut ist für das familiäre Miteinander und weil es Gott ehrt. Und der Gehorsam, so wie es in diesem Text steht, sollte in allem sein. Es sind nicht nur die angenehmen Dinge, sondern es sind auch die unangenehmen Dinge, wo der Gehorsam erforderlich ist. Der nächste Punkt ist, ihr Väter reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht unwillig werden. Väter sollen ihre Überlegenheit nicht ausnutzen. Es wird Schaden an den Kindern angerichtet. Der physische und der psychische Missbrauch von Kindern ist hier angesprochen. Mütter laufen vielleicht eher Gefahr, Kinder zu verwöhnen. Aber weder durch Härte und beinharte Autorität, noch durch Weichheit, laissez-faire, Anti-Autorität, soll den Kindern geschadet werden. Was heißt reizen? Was heißt reiz dein Kind? Die Überlegenheit auszunutzen. Die Stärke auszunützen, dein persönliches Abreagieren am Kind, deine Laune am Kind auslassen. Das sind Dinge, die Kinder reizen, die den Kindern absolut nicht gut tun und die Schaden am Kind anrichten. Also selbstbeherrscht zu sein. Gereizt können Kinder auch ganz stark werden durch ein vieles Hin und Her, Mama sagt so, Papa sagt so, Papa sagt so, Papa sagt so, Papa sagt anders, Mama sagt anders und so weiter. Dieses viele Hin und Her, das beschädigt die Kinder, das reizt Kinder, sodass sie sich nicht mehr auskennen. Klare Anweisungen, klare Konsequenzen sind notwendig. Gottes gute Ordnungen gibt es auch für den Arbeitsplatz, wie wir in den nächsten Versen lesen. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herrn in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens, als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Es gibt keinen Unterschied zwischen einer säkularen Arbeit und einer geistlichen Arbeit, christlichen Arbeit, sondern Arbeit ist Arbeit. Arbeit ist heilig. Was auch immer getan wird, es sollte vom Herzen dem Herrn getan werden. Wir arbeiten dem Herrn. Nicht mit Augendienerei. Und wir kennen viele Augendienereien. Wenn wir über die Straße fahren, eine Baustelle sehen, 10 Beschäftigte, 2 arbeiten, 8 nicht. Beispiel. Augendienerei. Viele von uns haben Homeoffice. Im Homeoffice. Ja, wie kann ich vielleicht ein bisschen mehr private Zeit herausholen, verglichen zu dem, was eigentlich meinem Arbeitgeber gebührt, beziehungsweise was dem Herrn letztlich gebührt. Keine Augendienerei. Alles für den Herrn. Widerwärtigkeiten in der Arbeit zu erleiden. Auch für den Herrn. Und der Dienst, unser Dienst am Herrn, kann auch durch Widerwärtigkeiten geadelt werden. Wir lesen in Titus 2,9, da heißt es, die Knechte ermahne, dass sie sich ihren eigenen Herrn unterordnen, in allem gern gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Wie ich arbeite, ist also nicht egal. Aus Glauben heraus sich dem Herrn zu unterstellen, macht der Lehre Gottes Ehre. Gottes Wort nicht zu erlesen, sondern Gottes Wort auch umzusetzen und zu tun, macht Gott Ehre. Wir lesen in 1. Petrus 2,18, ihr Hausknechte, ordnet euch den Herrn in aller Furcht unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn dies ist wohlgefällig. Wenn jemand um des Gewissens vor Gott willen Beschwerden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Das heißt, auch den verkehrten Chefs sich unterzuordnen, um des Herrn willen, kann ein mächtiges Zeugnis sein und tut uns gut und gibt dem Herrn Ehre. Diese Belastungen auszuhalten, und es sitzen einige unter uns, von denen ich weiß, dass sie diese Belastungen gerade aushalten müssen oder vielleicht auch schon ausgehalten haben. Aber mit der Hilfe und mit der Kraft des Herrn konnten sie durch diese Situation und sind gestärkt worden in dieser Situation. Und wenn es dir geht und wenn du da Fragen hast dazu, so kannst du, denke ich, gerne mit Jörg auf der einen Seite oder auch mit mir sprechen. Das sind reale Dinge, wo wir im Berufsleben gestanden sind oder noch immer stehen, Dinge erlebt haben, die genau in diese Richtung gegangen sind. um des Herrn willen machen auch diese Belastungen und macht auch dieses Unrecht einen wirklichen Sinn. Arbeitgeber gibt's auch unter uns. Ihr Herrn geht gerecht mit euren Sklaven um und behandelt sie fair. Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn habt und dieser Herr ist im Himmel. Es gibt keinen Spitzenchef von den Spitzenchefs von den Spitzenchefs, sondern es gibt immer nur Chefs, die letztlich auch dem Herrn gegenüber verantwortlich sind. Ist das nicht tröstlich? Das ist schön. Jeder ist letztlich dem Herrn gegenüber verantwortlich. Die Arbeitgeber sollten für Gerechtigkeit und für Fairness in ihren Firmen sorgen, damit die Arbeitnehmer eben gerecht und fair behandelt werden. Fassen wir zusammen und kommen wir zum Ende. Ordnungen sind wichtig, sind gut, brauchen wir, sind nützlich, sie schützen uns, sie haben verschiedenste Zwecke. Beginnen wir, die Ordnungen von der richtigen Seite her zu sehen. Vor allem auch die Ordnungen Gottes. Es sind gute Ordnungen. Es sind Ordnungen, die für uns sind, die nicht gegen uns sind. Das Einhalten von Ordnungen, von guten Ordnungen Gottes, hilft und schützt uns. Und es ehrt Gott, es ehrt unseren Schöpfer, wenn wir nach seinen Ordnungen leben und uns nach seinen Ordnungen unser Leben ausrichten. Und Gottes gute Ordnungen für das Miteinander haben wir heute angesehen, in der Ehe, in der Familie und in der Arbeit. Wir alle gehen jetzt in die Ferien hinein, in irgendeiner Form. Und vielleicht bist du heute da, wo du denkst, da wär's gut, mehr und mehr über das eine oder andere nachzudenken. Ich denke, dein Partner wird nichts dagegen haben, wenn ihr über die Ehe spricht. Die Kinder werden vielleicht nichts dagegen haben, wenn ihr über die familiäre Situation miteinander sprecht. Oder wenn ihr mit eurem Partner über eure Situation, wie es euch in der Arbeit geht, austauscht miteinander. Ich möchte ermutigen, dass die Ferienzeit auch dafür genutzt wird. Vielleicht auch die eine oder andere vertiefende Stelle nachzulesen. Aber der Herr hat gute Ordnungen für uns. Und es ist wunderbar. Er hat uns nicht hineingestellt in diese Welt in Unkenntnis, sondern er hat uns in Kenntnis versetzt in verschiedenen Bereiche. Und so auch in der Ehe, in der Familie und in der Arbeit. Danken wir unserem Herrn dafür. Das möchte ich noch in Form eines Gebetes machen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns nicht in Unkenntnis lässt, sondern dass du uns in die verschiedensten Bereiche des Lebens hineinsprichst und gute Ordnungen und gute Anweisungen hast. Danke, dass du für uns sorgst in jeder Hinsicht und dass du das Beste möchtest für uns. Und du möchtest auch, dass wir Christen, dir Ehre machen, dass wir ein Leben führen nach deinen Ordnungen und deine Weisungen und deine Ordnungen als köstlich erachten und die Ordnungen, die du aufgestellt hast, auch umsetzen. Schenk uns Mut und Kraft und Freude und Begeisterung dazu, das zu tun und diesen guten Blick auf deine Ordnungen hin zu behalten. Amen.